Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, dem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und es ist nicht eine ganz normale Forza-Folge, sondern die allererste WM-Spezialfolge und auch mit einem speziellen Gast, nämlich Blerim Cemaili, der seit heute offiziell unser neuer Blick-Experte ist für die Nazi, auch in Zukunft nach der WM, aber jetzt gerade zuerst mal ein WM-Abenteuer. Hallo Blerim.
Salut Tobi.
Willkommen im Team.
Und ich hoffe, du schaffst es, dass ich auch so beliebt werde wie der Alex jetzt in Zürich.
Ja.
In Basel.
Ja, also generell in der Schweiz. Aha, du möchtest in Basel beliebt sein?
In Basel.
Hat jemand Sportchef? Möchtest du Sportchef werden beim FCB?
Nein, ist das Ziel von der
WM?
Nein. Ja. Okay. Auf gar keinen Fall. Aber es geht mehr, dass ihr etwas Sensationelles mit dem Alex gemacht habt.
Das freut mich. Man vermisst Alex natürlich ein bisschen. Nein, sehr sogar, aber wir haben einen sehr guten Ersatz gefunden mit dir, mit deiner ganzen Erfahrung. Du wirst auch in San Diego, wie auch ich, nächste Woche auf Kalifornien fliegen, ich schon morgen. Und darum ergibt sich das auch super, dass wir dann vor Ort regelmäßig und idealerweise direkt nach dem Schweizer Spiel dann alles können analysieren. Mhm. Also den Service bekommen wir dann nur bei uns. Nur bei uns können wir dann auch im Verlauf der nächsten Tage und Wochen so signierte Nazi-Liebli, wie da hinter uns hängen. Also nicht die von Ruben und Manu, sondern Nazi-Liebli. Stichwort Follow My Team. Geht auf blick.ch, verfolgt unsere WM-Berichterstattung und dann wird dort irgendwann gezeigt, wie ihr die könnt gewinnen, wie ihr, was ihr da dazu machen müsst, um euch dafür zu bewerben. Blerim, fangen wir doch mal an. Wir nehmen jetzt Sonntagabend noch auf. Am Montagmorgen wird es dann ausgespielt. Das Gewitterwirrwarr, du bist für Tessiner am Kommentieren gewesen. Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr auch gemeint, das Spiel sei fertig?
Ja, wir haben es gemeint, weil der Schiri hat ja sozusagen die Hand gegeben, jedem Spieler.
Ja.
Und hat sich eigentlich verabschiedet. Wir auch. Also wir haben auch gedacht, jetzt ist es vorbei. Und dann eine Minute später sagen sie uns von unten, wo wir einen haben, ja auf dem Platz unten, und sagt er uns, nein, es ist noch nicht fertig. Der Schiri hat gesagt, die 3 Minuten müssen noch fertig gespielt werden. Das ist ja ein offizielles Spiel. Aber wir haben auch müssen flüchten, weil wir sind auch nass geworden.
Ja, es hat wirklich plötzlich reingeschifft.
Ja, also ganz fest. Und aber es ist Fußball, oder? Schön im Fußball, auf einmal von 10 Minuten vor 30 Grad und dann auf einmal müssen alle flüchten.
Hat noch donnert. Also in Amerika werden wahrscheinlich Spiele für 3 Stunden unterbrochen worden, oder? Während der WM. Aber also ich habe es noch lustig gefunden. Ich glaube, der Schiedsrichter hat schon wollen früher noch abpfeifen, ist jetzt meine Behauptung.
Und hat dann verstanden.
Und hat dann irgendwann gecheckt in der Garderobe, hey, damit es eine Wertung gibt, damit das Spiel offiziell gewertet wird, als fertig, muss es 90 Minuten gespielt werden. Und nachher hat die Diskussion in der Katakombe angefangen. Und wir sind ja dann auch A, geflüchtet vom Wetter und B, schon in die Mixzone, wo wir dann die Interviews machen mit den Spielern. Und dann kommt der eine von den Nazis und sagt, der Ricky ist ja schon in der Unterhose, jetzt muss er noch mal vorkommen. Ich glaube auch schon die offenen Haare gehabt, ist er wieder zurückgekommen. Also ich habe das noch nie erlebt. Ich finde, es passt aber ein bisschen. Ich glaube, der VAR ist übrigens auch schon weg gewesen. Der VAR hat es nachher nicht mehr. Also wir haben die Info bekommen, der VAR ist gar nicht mehr rum. Ja, also es hat ihn ja gebraucht, weil also die Schiedsrichterleistung hat ein bisschen gepasst zu dem Wirrwarr, wo er am Schluss gar nicht mehr im Griff hatte. Das war also schon sehr schlecht gewesen, habe ich gefunden.
Der Schiri, der Penalty, den er für Jordanien pfeift, die zweite Halbzeit, das ist ja, weißt du, die Spieler haben so einen grossen Einfluss. Er sieht das gar nicht aus meiner Sicht. Aber alle Spieler von Jordanien heben ja gerade die Hände auf. Mhm. In dem Moment pfeift er den Penalty, aber ich bin da mit dir, also dass man jetzt einen internationalen Schiri muss haben und dann noch schlecht pfeift, das ist schon, da kann man ja auch einen gerade von Österreich oder von der Schweiz nehmen, der gerade in der Nähe ist, anstatt die ganze Reise müssen zu machen. Aber sicher, die Schiri-Leistung war nicht super gewesen. Die Spieler haben sich auch aufgeregt. Der Granit hat sich sehr aufgeregt in der ersten Halbzeit mal. Aber ich glaube, er hat für beide nicht gut pfiffen. Also jetzt nicht nur für uns Schweizer, sondern auch für sie hat er nicht gut pfiffen. Und darum. Aber sonst habe ich gefunden, dass unsere Nationalmannschaft das gut gemacht hat. Vor allem in der ersten Halbzeit, die richtige Einstellung. Genau das, was es braucht für so ein Testspiel, weil man ist ja in 2 Wochen ist man ja dann so weit. Und ich glaube, die Einstellung stimmt. Und wenn das stimmt, dann stimmt einiges.
Ich glaube, sie haben ja gezielt wollen, simulieren oder einen Gegner haben, der ein bisschen defensiv agiert, hinten innen steht, nachdem mit Deutschland und Norwegen zwei Gegner kennen, die eigentlich eher ein Spiel mitgemacht haben oder versucht haben zu dominieren. Und jetzt haben sie so ein bisschen analog wie Katar, ich glaube Bosnien erwartet es auch ein bisschen ähnlich, wo enge Räume hinten innen steht und jetzt haben sie mal wollen schauen, wie wir als Schweiz Lösungen finden für das. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht mit aber noch überraschende Aufstellung. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Ich bin auch überrascht gewesen, muss ich ehrlich sein, obwohl der Rieder ist verletzt gewesen. Das ist sicher auch ein Grund, wieso dass der Manzami von Anfang an gespielt hat. Ich glaube, dass alle drei Gegner in unserer Gruppe uns sehr respektieren. Ich glaube, sie werden alle so spielen, dass ja. sie warten, dass wir den Ball werden haben, dass wir Ideen müssen bringen, wie auch in der ersten Halbzeit. Wir sie auch gebracht haben. Das wird sicher in jedem Spiel gleich sein, weil Katar sind wir klar besser. Ich glaube auch, wir sind besser als Bosnien, obwohl ich, glaube ich, der schwerste Gegner ist in dieser Gruppe.
Ja,
ich weiß. Glaube nicht Kanada. Klar, Euphorie im eigenen Land, was auch immer, aber trotzdem, Qualität ist nicht da von den Kanadiern. Und darum glaube ich, dass alle Spiele ähnlich werden. Alle werden so. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir so spielen wie in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit kann man sicher besser machen. Aber ist klar, wenn es so viel Wechsel gibt, musst du zuerst einmal die Abstiegungen wieder stimmen. Und du hast Mitspieler, die halt nicht immer zusammenspielst. Und ich glaube, was wichtig ist für den Murat, dass er gesehen hat in der ersten Halbzeit, wir haben Lösungen.
Ja.
Wir haben Lösungen, wenn die Mannschaft zu ist. Und wir haben eine Bombenlösung, und das ist der Manzambi.
Mhm.
Aber jetzt ist natürlich die Frage, tut man ihn von Anfang an laufen lassen oder lässt man ihn auf der Bank?
Also er hat es jetzt so gelöst, drei Verteidiger, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Denis Zakaria, also zwei Verteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler in der Dreierkette. Links Michel Ebischer, auch Mittelfeldspieler, rechts Dan Ndoye, so als Zeitenläufer, und der Manzambi dann vorne, Ruben Vargas links. Und also der Schwan Manzambi hat auch so ausgesehen, als hätte er eigentlich einen Freipass gehabt, oder der hat eigentlich können machen, was er hat wollen. Und was ich noch spannend fand, am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er könnte dem Granit ein bisschen Raum wegnehmen, irgendwie in der Mitte, weil er halt dann oftmals beide haben sehr aktiv den Ball haben wollen. Es hat sich dann im Laufe der ersten Halbzeit aber recht gut ergänzt, oder? Also der Granit hat seine Momente gehabt, wo er passen können bringen. Der Joao Manzambi hat seine Momente gehabt. Glaubst du, dass, ich glaube eher, der Fabian Erder wäre eine Alternative zu Michel Ebischer. Das hat er ja getestet gegen Norwegen. Glaubst du, so hat jetzt der Muri ein Rezept gefunden, wo er den Manzambi endlich einsetzen kann in die Startelf?
Ich glaube, wer die Nazi seit einem Jahr sieht, der will den Manzambi auf dem Platz haben, klar. Mhm. Er ist, glaube ich, der Spieler, den wir jetzt entdeckt haben im letzten Jahr. Und jedes Mal, wenn er spielt, passiert etwas. Da bin ich mit dir, da bin ich mit der ganzen Schweiz. Was einfach, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen in den Nationaltrainer hineinversetzen. Er hat verschiedene Szenarien im Kopf. Mhm. Und eins von diesen Szenarien heisst sicher Worst-Case-Szenario. Was passiert? Du spielst mit dem Manzambi von Anfang an gegen Katar. Nach 45 Minuten liegst du 1-0 hin. Und lass noch 15 Minuten, 20 Minuten spielen, weil es ist im Fußball, gibst du noch mal eine Viertelstunde Chance der Mannschaft, die jetzt gespielt hat. Und die Mannschaft performt nicht. Es läuft wirklich schlecht. Jetzt musst du von der Bank reagieren. Jetzt hast du aber den Manzambi nicht mehr auf der Bank. Und der Manzambi ist genau so ein Spieler, der in dem Moment bringt dir genau das, was du brauchst. Und der Rieder oder Nebischer oder ein Okafor bringt er das aus meiner Sicht weniger.
Meinst du nicht?
Ja, aus meiner Sicht eben schon ein bisschen weniger. Und darum glaube ich, hat der Murat Yakin natürlich verschiedene Szenarien im Kopf. Und darum bin ich fast sicher, dass der Rieder spielen wird. Dass Murat Yakin an seiner Aufstellung die 11, die er eigentlich immer gebracht hat, bringen wird. Und sich der Joker Manzambi auf der Bank klar, wir sind immer überrascht worden vom Murat Yakin eigentlich im ersten Spiel und immer eigentlich gut überrascht, obwohl Manzambi wäre keine Überraschung mehr. Aber trotzdem glaube ich, dass eben, wie gesagt, die verschiedenen Szenarien sind im Kopf von Murat Yakin. Klar müssen wir auch sehen, dass die drei Gegner, das sind eigentlich keine Angstgegner für uns. Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass wir 7 bis 9 Punkte machen. das sollte eigentlich Pflicht sein. Und darum spielt sicher auch das eine Rolle, dass er denkt, okay, mit diesen Gegnern können wir riskieren von der Mansami von Anfang an oder nicht. Und ich glaube, die Überlegungen macht er sich sicher.
Der Danando ist jetzt der, wo so ein bisschen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, der Leidtragende war von dieser Rochade, wo wieder rechte Ausläufer war, nicht gegen Norwegen und Deutschland schon vorne links war. Und er hat, glaube ich, auch bei uns im Interview gesagt, ist jetzt nicht seine Lieblingsposition dort draussen, aber er weiss, wie er es spielen kann. Er hat ja sehr viele offensive Möglichkeiten, wenn es eben ein Gegner ist. Also ich meine, er ist ja heute eigentlich nicht viel anders als sonst. Aber gleich muss man dort auch aufpassen, dass man jetzt einen Danando, wo doch, würde ich auch sagen, so in den letzten eineinhalb Jahren einer von den wichtigsten und besten und torgefährlichsten Spieler ist von der Schweizer Nationalmannschaft, dass man dem nicht irgendwie Kraft zu fest beraubt, weil man halt Sachen ausprobiert.
Ja, das Risiko gibt es. Also ich glaube, aber im Risiko mit dem Mansambi zusammen ist auch eine gute Lösung. Ich glaube, die zwei können sich immer wieder abwechseln, dass dann der mal ein bisschen weiter vorne ist und dass der Mansambi ein bisschen weiter hinten. Die, sagen wir mal, am Gegner keine Lösung geben oder dass der Gegner nicht weiss, wer er jetzt soll angreifen, wer wo spielt. Ich glaube, die verschiedenen Lösungen, die Murat Yakin auf dem Platz nachher hat, mit dem Mansambi und dem Ndoye, die sind eigentlich sehr positiv. Aber klar, wenn der Ndoye dann, wie heute, viel also auf der rechten Seite bleibt, dann muss er natürlich jedes Mal 70 Meter nach vorne. Mhm. Dann hast du keine Kraft vor dem Goal. Das ist klar.
Für ihn, hast du schon zwei, drei so genau so Momente gehabt.
Genau. Für ihn ist es natürlich jetzt, muss er 30 Meter mehr machen, mit dem Ball oder ohne Ball. Und vorher hat er natürlich nur 40 Meter gemacht. Mhm. Und bei 40 Meter bist du dann vor dem Goalie, bist dann frisch.
Ja.
Hast mehr Zeit wahrscheinlich auch, weil dann ist einer aus meiner Sicht, der immer gefährlich sein vor dem Goal. Jetzt, wo er wirklich auch die Scorerpunkte gehabt hat. Und darum, klar, du nimmst jemandem etwas weg, aber dafür gibst du der Mannschaft etwas. Also ich glaube, man muss das so sehen, dass der Danandoy seine Rolle so oder so spielen wird. Also und das 3-5-2 oder 3-4-3, das habe ich öfters gespielt. Wenn die zwei Außenläufer das wirklich sehr intelligent machen und hoch angreifen, dann bist du sozusagen ein Stürmer.
Mhm.
Und dann kannst du deine Qualitäten vorne ausspielen. Und dann musst du nicht denken, jetzt muss ich 70 Meter nach vorne machen, bis ich mal beim Goal bin.
Kannst du mir oder Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht so taktisch drin sind, wie du das als Spieler auch schon gehabt hast, erklären, was der Vorteil ist von dem 3-4-3, wo der Murat Yakin an der EM ja eigentlich in jedem Spiel gespielt hat, dann ein bisschen weggekommen ist von dem auf Viererkette und jetzt so im Frühling wieder entschlossen hat, Richtung WM geht es wieder in das.
Du kannst sehr offensiv sein, wenn du es eben richtig spielst, wie ich vorher gesagt habe. Du kannst wirklich, mit dem Ball hast du so viele Lösungen, weil wir haben eigentlich nicht das richtige 3-4-3, weil wenn man denkt, der Ebischer ist kein linker Flügel oder ein linker Ausläufer, der die ganze Linie jetzt macht. Er kommt ja rein, was er super gemacht hat, überragend. Das 2-0 heute, das ist für mich so etwas studiert, was sie wirklich studiert haben, wo sie gesagt haben, ey, die zwei Mittelfeldspieler locken wir an und wir suchen den dritten Mann. Das haben sie ja gemacht, das haben sie super gemacht. Und ich glaube, genau das, was der Gegner weiss, irgendwann weiss der Gegner nicht mehr, wo steht jetzt mein Gegenspieler. Weil du bewegst dich so fest, Mansami hat sich so viel bewegt, dass der Gegner nicht mehr gewusst hat, wer decke ich jetzt, wo ist mein Gegenspieler. Und das ist für einen Gegner natürlich schwierig. Und ich glaube, genau das müssen die Spieler, die vom Platz werden sein, genau das müssen sie machen. Also, dass der Gegner wirklich nicht mehr weiss, wo ist mein Gegenspieler. Und dann ist auch ganz wichtig, man darf sich das, was du gesagt hast am Anfang, man darf sich nicht auf die Füße stehen. Also, das Risiko gibt's. Weil wenn nachher alle in die Mitte gehen, der Ebischer geht in die Mitte, der Mansami kommt in die Mitte, vielleicht kommt nachher ab und zu der Zakaria, der auch in die Mitte gekommen ist, dann haben wir auf einmal 5 in der Mitte. Und das darf nicht passieren, aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Also man muss wirklich immer die Position vom anderen nehmen, rotieren. Das, was sie wirklich sehr gut gemacht hat.
Wie gefällt dir Denis Zakaria als Innenverteidiger? Das war ja so ein bisschen ein Traum von Murat Yakin, dass er irgendwie so eine Lösung findet, weil er ja irgendwie im Mittelfeld ist es zu gewesen und er hat es immer ein bisschen schade gefunden, dass er einen Spieler von dieser Qualität und von diesem Charakter auch nicht kann einsetzen kann.
Ja, jetzt haben wir eine Lösung, wenn der Ricky ausfällt oder Rodriguez, wenn der Elvedi ausfällt oder wenn der Akanji ausfällt. Absolut, aber an diesen drei kommt er nicht vorbei.
Das ist die Frage.
Nein, also aus meiner Sicht, wenn du jetzt die ganze Quali siehst, wie der Rodriguez gespielt hat, wie der Akanji gespielt hat und wie der Elvedi gespielt hat, glaube ich nicht, dass er an diesen drei im Moment vorbeikommt. Aber es ist natürlich sehr wichtig für Nationalspieler, für einen Nationaltrainer, wenn du weißt, ich habe jemanden dahinter. Wenn etwas passiert, habe ich einen, der ist gleich gut. Mhm. Der kann den 1:1 ersetzen. Und das ist sehr wichtig für den Trainer. Zakaria hat es gut gemacht. Aber er hat es jetzt nicht so gemacht, dass es morgen heisst, er muss unbedingt spielen. Dass jetzt der Ricardo Rodriguez auf der Bank sitzen muss. Das glaube ich nicht. Weil für mich gibt der Ricardo Rodriguez einfach sehr viel Sicherheit dieser Mannschaft. Mit seiner Ruhe, mit seiner Sicherheit am Ball. Und ich glaube, darum glaube ich, dass Ricardo Rodriguez dort spielen wird.
Ich bin bei dir, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wenn es so eine Mini-Explosionsgefahr könnte
geben. Wenn er irgendwo könnte spielen, dann dort.
Dann ja, aber also weißt du das auch? Ich habe das Gefühl gehabt, dass im zweiten Halbzeit dem Ricardo Rodriguez angesehen, dass er nicht so Freude hat, dass er nicht in dieser Startelf gestanden ist, wie er reingekommen ist. Tue ich jetzt einfach so interpretieren. Und ich finde schon, dass das Potenzial hat, um ein Thema werden, wenn man einen sucht rund um die Mannschaft, wenn jetzt der Ricky nicht auf keinen Startelfplatz hat, weil er ja auch, also ich kann mich nicht erinnern, dass der Ricardo Rodriguez jemals Ersatzspieler gsi ist in dieser Nazi. Und auch sein Standing in der Mannschaft, seine Verbindung mit der Anführer und so, das könnte dann schon zum Thema werden, weil ich finde dann gleichzeitig testest ja dann den Nico Elvedi auf der linken Seite. Ist ja dann für ihn auch nicht mega einfach, wenn er dann gegen Katar plötzlich rechts spielt von Manu Akanji in dieser Dreierkette.
Ich glaube, für den Elvedi macht das jetzt nicht einen riesen Unterschied. Ich bin trotzdem sicher oder ziemlich sicher, dass der Ricardo Rodriguez dort spielen wird mit dem Akanji und dem Elvedi. Weil ich sehe einfach, du musst auch die Sicherheit haben, dass du auch drei Verteidiger hast. Weil es kann vieles passieren. In der ersten Halbzeit haben wir trotzdem 1-2 blöde Ballverluste. Wir haben trotzdem 1-2 Chancen zugelassen an Jordanien, wo zu allem Respekt wirklich die erste Halbzeit nicht gut war, die zweite Halbzeit auch nicht gut, obwohl sie ein bisschen mehr mit dem Faruch, glaube ich, ein bisschen gefährlicher geworden sind mit dem Elfer. Und, aber trotzdem, ich sehe einfach, irgendwo musst du auch eine gewisse Achse haben. Und die Achse ist so wichtig im Fußball. Und wenn wir jetzt die drei hinten und die zwei in der Mitte haben, dann können wir wirklich alle einsetzen. Aber wenn wir die drei haben, und aus meiner Sicht sind die fünf gesetzt, die fünf sind sehr wichtig für unser Spiel. Freuler hat man gesehen in der ersten Halbzeit. Wenn er sofort in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf dem Platz ist.
Also mit diesen fünf meinst du Freuler gar nicht?
Freuler gar nicht und die drei hineinverteidigen. Ja. Wenn der Freuler nicht mehr auf dem Platz ist, du siehst gerade, es fehlt einer, der ein bisschen das Loch stopft. Mhm. Es fehlt einer, der die Drecksarbeit sozusagen macht. Und für mich muss im Fußball ist so wichtig, dass jeder seine Rolle spielt. Und ich glaube, ich bin sicher, dass der Murat Yakin seine Elf hat und dass er auch Nummer 12, 13, 14, 15 hat. Und ab dann ist es so ein bisschen, wer brauche ich jetzt? Mhm. Welche Position brauche ich jetzt? Man hat lange über die Nicht-Nominierung von Sanchez diskutiert. Ich bin einfach der Meinung, Nicht-Nominierung von Sanchez hat doch sicher auch damit zu tun, dass wir sind immer noch auf der Suche für einen Feature oder einen Ersatz von Breel Embolo.
Ja.
Und wir brauchen ja auch einen Ersatz von Breel Embolo mit diesen, sagen wir mal so, Spielweise. Also, weil wenn wir jetzt alles Spieler haben, die nur in die Tiefe gehen, die nur umeinander gehen, dann geben wir am Gegner irgendwann auch gar keine Gefahr im Strafraum. Und wir brauchen die Strafraumstürmer. Und darum finde ich die Nominierung von Eaton nicht so schlecht. Also, ich finde sie gerechtfertigt.
Du hättest können sagen, Fasnacht statt Sanchez. Also hättest du dich dort können.
Ja, dazwischen. Das ist ein Topscorer.
Ja, aber also das ist das, was ich gedacht habe, entweder oder.
Ja, trotzdem gibt es noch einen anderen Grund. Ich glaube, an einer WM, wo du nur 30 Tage zusammen bist, musst du auch die bringen, die im Moment am besten physisch zweig sind. Die auch mental am besten zweig sind. Und dann hast du natürlich gewisse Spieler, die der Gruppe gut tun. wo im Team gut tun, wo sehr wichtig sind. Ich glaube, Fasnacht ist einer von denen.
Und man hat heute auch gesehen, wenn er eine Chance hat, macht er sie.
Ja.
Und das ist ja, das ist dann wahrscheinlich genau sein Job. Wenn er wird er müssen das Goal schiessen.
Und darum, ich glaube, man kann immer diskutieren, weil Fußball ist ja das Schöne, wir sehen es auch nicht alle gleich.
Mhm.
Jeder sieht es anders. Ich habe zum Beispiel beim zweiten Penalty gesagt, ja, man kann ihn geben, man muss nicht. Und im Studio haben wir alle gesagt, das ist ein klarer Penalty.
Ja.
Aber man sieht es, wie man, also jeder sieht es.
Der zweite ist der Breel, oder?
Ja. Der Breel, ja. Also,
ich finde schon, kannst beide, also.
Ja, kannst beide geben, aber der erste ist viel klarer.
Ja.
Also als der zweite. Und beim ersten haben sie 5 Minuten nachher geschaut.
Mhm. Haben wahrscheinlich noch so
Offside, klar. Oder? Aber beim zweiten hat er nicht mal 2 Sekunden hergeschaut. Und darum, eben, das ist schön am Fußball. Wir können diskutieren. Wir haben nie die gleiche Meinung. Oder fast nie.
Mhm.
Und das ist das Schöne.
Der Breel Embolo ist schon angesprochen, wo noch ein bisschen unersetzbar wirkt. Ich glaube, der Zekrem Duni kann schon auch Impuls liefern. Hat man gesehen in der zweiten Halbzeit. Relativ gut reinkommen, mit ein paar guten Aktionen.
Mhm.
Aber ich finde, du kennst den Breel logischerweise auch noch. Ich finde schon, er hat auch heute wieder so 2, 3 Pässe gehabt, wo er den Ball annimmt oder gerade weiterleitet, wo er mega gut macht. Er holt einen Penalty raus, er schiesst den Penalty selber. Ich habe schon das Gefühl, er ist in einer sehr, sehr, sehr guten Form, wie ich jetzt ihn noch nicht so gesehen habe.
Ich habe öfters gesagt und auch glaube, da, dass für mich der Breel Embolo der wichtigste Spieler von dieser Nationalmannschaft ist.
Mhm.
Klar, an Granit kommt niemand vorbei. Granit ist für uns wahrscheinlich der grösste Spieler aller Zeiten. Für die, die zusammengespielt haben, fast ein Ehr. Für die, die ihn sehen, spielen, etwas Sensationelles zu sehen. Aber für mich der Breel ist so wichtig, weil in dem Moment, und ich kann mich sehr gut erinnern an das Spiel gegen Schottland, an der EM, in dem Moment, wo der Gegner den Granit ausschaltet, haben wir wenig Lösungen.
Mhm.
Und die Lösung ist was? Langer Ball zum Breel. Und zu 99% ist der Ball sicher dort. Und darum haben wir mit dem Breel einen sehr wichtigen Spieler, um auch mal anders spielen. Zum auch mal dreckig spielen. Zum auch mal lang spielen. Und auch wenn er jetzt den Ball hebt, er ist wirklich, er hat das Selbstvertrauen im Moment, wo er braucht. Und ich hoffe, dass er das beibehaltet, dass er auch vor dem Goal, der Breel hat sich unglaublich verbessert vor dem Goal. Und früher war er nicht der Topscorer gewesen. Jetzt macht er sie.
Mhm.
Auch in der Quali hat er viel Goal gemacht. Und ich glaube, er ist so wichtig für den Mechanismus von unserem Spiel, dass wir wissen, wenn du in Schwierigkeiten bist, gib den Ball nach vorne. Und er hebt dann auch gegen 2 Gegner. Und darum, ich glaube, ich bin wirklich da sehr, sehr überzeugt, dass er eine sehr gute WM wird spielen.
Ich habe das Gefühl, seit langem wieder mal, aber er hat ja auch letzte Saison viele Spiele gemacht, aber einfach eine ganze Saison durchgespielt. Oder? Bei Rennes, bei der Nazi, wirklich keine Verletzungspause, nichts. Mit seiner Historie ja, ungewohnt, und ich habe das Gefühl, das merkt man schon auch, oder? Also, du kennst das ja auch, wenn man dann ab und zu mal irgendwie verletzt ist oder länger ausfällt. Das ist ja dann ein bisschen anders im Flow und eben das Selbstvertrauen, was du jetzt angesprochen hast.
Nein, absolut. Und genau das sehe ich ja beim Sanchez ein bisschen. Weißt, nach der Verletzung ist er sicher nicht mehr der Sanchez, den wir vorher gesehen haben. Und darum, fürs Turnier brauchst du alle Spieler, die wirklich in Topform sind. Mhm. Klar, wenn ein Breel, wir haben an der EM gewartet, bis er fit wird. Aber wieso? Weil es der Embolo ist, weil er der wichtigste Stürmer ist, den wir haben. Klar. Und Muri hat den Dua rausgezaubert und super gewesen. Also, Chapeau. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ein Breel Embolo fit ist. Und wenn du wirklich Spielpraxis hast, dann bist du ein anderer Spieler.
Ja.
Du hast wirklich Selbstvertrauen, du gehst auch mal, wenn der Ball zu lang ist und denkst jetzt, hole ich mir den trotzdem. Und ich glaube, es sind kleine Signale, die der Breel gibt, dass er wirklich in sehr guter Form ist. Aber nicht nur der Breel. Also ich habe heute so viele gute Sachen gesehen in der ersten Halbzeit, und mich wirklich gut stimmen für die WM.
Ich habe auch den Ivo Mbogo beim 2-0, also der leitet er ja eigentlich ein mit einem sehr starken Pässli, wo als Goalie dann nicht zuerst mal so musst können, habe ich das Gefühl. Also so.
Ja, und jetzt kommt natürlich, also sind wir natürlich vor 2 Jahren den Jan Sommer verloren haben, sind wir im Spielaufbau sicher ein bisschen anders. Also vor allem am Anfang haben wir ja wirklich Mühe gehabt, weil der Greg hat ja nicht die Qualität mit, sagen wir mal, mit den Füßen, die Jan Sommer gehabt hat. Und hat sich aber verbessert, muss ich auch sagen, ist jetzt auch schon besser geworden. Das ist ja unsere grosse Stärke gewesen. Von ihnen rausgekommen mit dem Jan, wir sind ja immer einer mehr, du bist mit dem Jan Sommer einer mehr von ihnen. Und was man unterschätzt oder was man nicht sieht, ist, der Vogel ist auch so einer. Vogel ist mit den Füßen ein sehr guter Spieler. Wirklich ein sehr guter Goalie. Und das hat man beim 2-0 heute gesehen. Klar, es ist, wir haben einen sehr guten zweiten Goalie, aber die Diskussion, wenn wir jetzt wieder anfangen, Diskussion wegen Nummer 1 wäre auch nicht richtig.
Nein.
Ich glaube, der Kobel hat das wirklich sehr gut gemacht. Es ist sicher nicht einfach, in den Fußstapfen zu treten vom Jan Sommer, wo das über Jahre überragend gemacht hat. Und darum, wir haben zwei super Goalie, also drei. Ich finde, der Marvin Keller macht es auch.
Das war ein bitteres Debüt gewesen, oder? Nach 7 Minuten so ein Schrott-Goalie.
Ja, also. Das sind Fehler schon vorher passiert, glaube ich. Ja. Also einige Fehler vorher. Und es ist doch, ich glaube, der Murat Yakin hat seine Erkenntnis gezogen aus dem Spiel. Also wirklich, er hat so viele positive Sachen gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, dass er sagt, okay, jetzt kann ich wirklich ruhig schlafen in gewissen Positionen. Und wenn etwas passiert, habe ich auf der Bank eine, zwei, wo wir können helfen. Ja. Und das ist im Fußball nicht einfach, weil die ersten 11 sind immer eigentlich die besten Spieler. Und dann hast du auf der Bank natürlich, hoffst, dass du der 12., 13., 14. auch noch an die herkommen. Und dann tut es natürlich ein bisschen runter an die Kurve. Und ich glaube, die Nationalmannschaft, die hat wirklich, die kann 15, 16 gute Spieler, die auf gleichem Niveau sind, auf den Platz bringen.
Vielleicht nochmal schnell zu Kobel und Vogo. Ich finde auch, Gregor Kobel hat ja dann in der Quali schon eine sehr souveräne Figur gemacht. Und ich weiss noch, beim Heimspiel in Genf gegen Schweden hat er ja dann auch eine Parade gehabt, wo eigentlich die Quali dann gerettet hat wahrscheinlich. Oder das Spiel könnte anders gehen, wenn das dort ein Goal gibt mit einer Riesenparade. Aber was ich mich heute gefragt habe, wieso der Ivan Mvogo ist so ein kompletter Goalie, wieso hat er nie einen besseren Club gefunden. Also der ist mal von IB zu Leipzig, hat dort irgendwie den Durchbruch nicht geschafft, dann ist er, glaube ich, zu Eindhoven, gute Leistung, aber irgendwie dann auch nicht weiter. Und dann ist er bei Lorient gelandet, ist sogar abgestiegen und jetzt weiter bei Lorient.
Ja.
Eigentlich müsstest du doch sagen, der gehört
höher,
also bessere Mannschaft.
Ja, man müsste das auch ein bisschen sehen, wie konstant er ist. Und man müsste das ein bisschen in mehreren Matches sehen. Und das haben wir ja nie.
Aber hast du schon jemals ein schlechtes Nazi-Spiel von ihm
gesehen? Nein, aber in der Nationalmannschaft haben wir ja nie den Vogo über 5-6 Matches gesehen.
Ja.
Und darum glaube ich, ist es schwierig zu beurteilen. Und wenn einer sicher den Durchbruch nicht geschafft hat, zu einer grossen Mannschaft zu gehen, dann hat es immer einen Grund. Tobi, ich habe immer gesagt, es gibt einen Grund, wieso ein Spieler bei Real spielt, wieso dass er bei Milan spielt, wieso dass er bei Sassuolo spielt oder bei IB spielt oder bei Thun spielt. Es gibt immer einen Grund. Und den Grund, den sieht man dann im Verlauf der Jahre. Und ich glaube, der Vogel hat sicher seine Chancen gehabt, hat sich nicht können durchsetzen. Wenn er sich bei Leipzig durchgesetzt hat, dann wird das auch anders aussehen jetzt. Und darum, die Leistung, die er bringt, muss auch ehrlich sein. In der Nationalmannschaft ist das auch einfacher. Weil du hast um dich, hast du Spieler, wo du dich kannst immer verlassen. Mhm. Also du kannst dich darauf verlassen, dass du den Ball am Akanji oder am Elvedi auch im Bedrängnis kannst zuspielen. Und in der Nationalmannschaft hat er vielleicht ein, zwei Szenen, wo er muss sich zeigen auf der Linie und vielleicht im Club 10.
Ja.
Und von den 10 machst du vielleicht mal einen Fehler, weil als Goalie passiert es ja auch. Und dann wirst du kritisiert und dann wirst du, so ist es halt. Und vor allem, wenn du in einer kleinen Mannschaft spielst, ist es ja vor allem, dass du dann vielleicht 10 Chancen musst zulassen als Gegner und dann machst du mal einen Fehler und dann heisst es sofort, ja, es längert nicht. Und Ja, ich habe auch in einer kleinen Mannschaft mal gespielt. Und es ist so, wenn du sobald du mal einen Fehler machst, dann...
Ja. Der FCZ so klein reden jetzt.
Nein, ich meine, wenn ich mal im Ausland bin.
Du kannst ja, du kannst eigentlich zusammenfassend sagen, wir haben zwei sehr, sehr, sehr gute Goalie, drei ja. Seis, und ja. Deutschland hat keinen. Nummer eins.
Ja, ist jetzt auch übertrieben. Wenn wir jetzt Manuel Neuer.
Ja, ist nur angeschlagen. Ich finde das sehr wild, was dort abgeht.
Ja, und der Baumann ist für dich ein guter Goalie.
Ja, nicht Liga Mbogo Kobel.
Ah, du meinst, Baumann kommt nicht am Mbogo her?
So wie der
Mbogo. Also Kobel nicht, da bin ich bei ja. dir, aber. Also der Baumann ist jetzt kein schlechter Goalie. Der hat immer
ich sage ja nicht,
ein schlecht reden. Ist, ja. Und was der Manuel Neuer gehabt hat im Rückspiel, der Champions League.
Im Hinspiel, im Rückspiel hat er nachher...
Nein, im Hinspiel hat er ja 5 Goal bekommen nach fünf Schüssen. Im Rückspiel hat er ja sie noch im...
Von welchem reden wir jetzt?
Halbfinale.
Aha, ich bin beim Viertelfinale.
Ah nein, im Halbfinale ja. Hat er ja so viel gehabt. Also das ist ja...
Ja.
Im Hinspiel hat er keinen gehabt, aber im Rückspiel alle.
Du hast sehr, sehr, sehr viel Positives angesprochen über viele Spieler. Was sind Spieler, du kennst, oder wir kennen den Murat Yakin, auch ein Bauchmensch, Entscheidung aus dem Bauch raus. 15 Minuten gegen Schweden in Stockholm haben gelangt, dass der Luka Kakis den Vorzug bekommt, vielleicht von anderen Innenverteidigern. Kann auch umgekehrt sein. Gibt es Spieler, die heute gefunden hast, haben die ein bisschen enttäuscht?
Ich glaube, du hast ihn gerade erwähnt. Also Kakis ist für mich einer von denen, der jetzt heute nicht positive Werbung gemacht hat. Hat relativ unsicher gewirkt. Mhm. Und einer von denen, wo mir auch ein bisschen leid tut, ist, weil er jetzt einfach eine schlechte Saison gehabt hat, Yashari. Also letzten Sommer haben wir ja vom Yashari geredet, dass er eigentlich spielen müsste, dass man immer Position finden müsste im Mittelfeld. Also das, was man jetzt von Manzambi redet. Und jetzt ist die Hierarchie wieder ein bisschen runter. Also und ja, es ist halt so, wenn du keine gute Saison hast, dann kommst du auch mit weniger Selbstvertrauen, obwohl der Pass, den er spielt, zum Ebischer. Das sind Weltklasse-Pass ja. Und das hat er drauf. Und das, aber stell dir vor, jetzt hat er eine Saison durchgespielt. Was wir nochmal für einen Spieler gehabt hätten, ja. Neben dem Freuler und dem Xhaka. Darum, ich glaube, es ist wirklich schade, dass er die schwierige Saison gehabt hat bei Milan. Und ja, aber sonst. Also viel Negatives habe ich heute eigentlich nicht gesehen. Amdouni wirklich auch positiv von Anfang an in dieser zweiten Halbzeit.
Der Silvan Wittmann hat bei mir nicht so eine gute Note bekommen.
Nicht?
Nein. Weil beim Gegengol hat er ein bisschen... Es ist dann halt auch schwierig in der zweiten Halbzeit, oder?
Genau,
wo man jetzt so viel wechseln. Es ist dann hinten auch ein bisschen chaotisch geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube, der Kakis hat auch von dem ein bisschen Mitleidenschaft gezogen worden. Was ich mich ein bisschen ich mag ihn persönlich sehr gut und ich finde, er hat immer wieder sehr, sehr gute Spiele gehabt für die Nationalmannschaft. Ist ein sehr wichtiger Spieler für den Murat Yakin, offensichtlich. Der Ruben Vargas, finde ich, fällt ein bisschen ab im Vergleich zu seinen Mitspielern vorne. Ich finde auch die Standards heute so.
Das stimmt. Das stimmt, wenn man über Standards redet, ja. Aber, was man auch nicht darf, ein bisschen überbewerten, nicht jeder Spieler kann in diesem Match jetzt 6 bekommen, in dem Sinne, Blicknoten 6. Und es gibt ein paar Spieler, wo man halt in einem Spiel weniger sieht, aber trotzdem sehr wichtig sind. Darum sage ich Rieder. Rieder ist immer eigentlich ein Spieler, wo du weniger siehst in gewissen Matchen, aber trotzdem für Spiel, zum wirklich die Bindung zwischen Mittelfeld und Sturm, ist ja wirklich sehr wichtig. Mhm. Ist sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich glaube, für den Murat Yakin ist er sehr wichtig. Aber klar, der Vargas ist ein Spieler, der dir aber immer wieder etwas kann, herzaubern kann. Also ist einer, der kann dribbeln, ist einer, der jedes Mal, wenn er den Ball hat, ins 1 gegen 1 geht und etwas probiert. Also wir haben wirklich mittlerweile sehr viele Spieler offensiv, die man immer kann bringen kann. Und die Qual der Wahl, die hat jetzt wirklich der Murat Yakin.
Ja.
Und es ist, wie gesagt, es ist klar, dass einer mal ein bisschen besser spielt, einer weniger gut. Aber im Kompletten, was ich heute gesehen habe in der ersten Halbzeit, hat mich wirklich überzeugt. Ausser natürlich der eine Rückpass oder so. Aber das, so Sachen werden in der WM nicht passieren.
Aber es ist uncool.
So Sachen werden in der WM nicht, an der WM nicht passieren.
Ja, vor allem nicht, gar nicht.
Sicher nicht. Da bist du viel konzentrierter und da bin ich sicher.
Ja, Schari, vielleicht um dort noch einen Satz zu ergänzen. Er ist jetzt halt immer reingekommen, innerhalb von der ganzen Wechselrotation, wo dann irgendwie 6-7 neue Spieler auf dem Platz stehen. Mich würde schon mal wundern, wie es ist, wenn er, sag jetzt mal, für den Remo oder dann vielleicht für den Granit einzeln würde reinkommen mit all diesen Spielern rundherum. Würde ich ihn gerne mal sehen. Mhm. Aber
er hat wahrscheinlich im Laufen. Er hat die Persönlichkeit und er hat die, sagen wir mal so, auch ein bisschen die gesunde Arroganz, um die Mannschaft zu führen. Mhm. Ich glaube, er hat absolut alles, um ein Leader zu sein für die Mannschaft. Es ist klar, wenn du zu viele Leader auf dem Platz darfst du auch nicht haben. Darum ist es auch schwierig, wann bringst du den Ardon Yashari und wann nicht. Ich glaube, er kann problemlos mit dem Granit Xhaka zusammenspielen, weil er ist auch ein sehr intelligenter Spieler auf dem Platz. Und wie gesagt, es ist super, haben wir ihn jetzt wieder in einer guten Form. Und schade, also wegen dieser Saison. Aber ich, klar, würden wir ihn gerne sehen spielen mit den anderen 10, die jetzt in der ersten Halbzeit auf dem Platz gewesen sind. Aber es ist einfach, du musst auf deine Zeit warten. Das habe ich müssen in der Nationalmannschaft, das haben andere müssen. In der Nationalmannschaft musst du Geduld haben. Es ist so, gewisse Spieler sind vor dir und in der Nationalmannschaft, vergessen wir nicht, haben wir die 25 besten Spieler von der Schweiz. Und da sind wir nicht im Verein, wo vielleicht mal einer vor dir spielt, wo du sagst, nein, der ist nicht besser als ich. In der Nationalmannschaft spielt wahrscheinlich der vor dir, weil er besser ist. Oder im Moment besser ist. Das kann in einem Jahr anders sein. Aber im Moment spielen die 10 Besten oder die 11 Besten mit dem Goalie.
Wobei, man hätte ja können sagen, es wird einen laufenden Hierarchiewechsel geben mit dem Granit, der ja zumindest Anfangsjahr auch so ein bisschen durchblicken lässt, vielleicht WM das letzte Turnier. Mhm. Und das tut er jetzt aber immer wieder ein bisschen wieder einkassieren. Also man hat irgendwie so das Gefühl, der hat jetzt nicht gerade, der steht jetzt nicht bewusst vor dem letzten Turnier für die Schweizer Nationalmannschaft.
Das glaube ich auch nicht. Also, wenn ich den Granit kenne, glaube ich auch nicht, dass er aufhört jetzt nach dem Turnier. Und ich glaube, dass er auch weitermacht. Ich meine, wenn du physisch so gut zweg bist und wenn du so eine gute Saison spielst wie er in Sunderland, dass er mit so einer Mannschaft, dass er die europäisch nächstes Jahr spielt, das ist zu 99% dank dem Granit.
Du hast ja gesehen, was passiert ist,
Ja. Nein, absolut. Also, ich glaube auch nicht, dass wir auf so einen Spieler müssen verzichten. Also absolut nicht. Irgendwann ist klar, dass du auch eine andere Rolle kannst spielen in der Nationalmannschaft. Wenn das, was jetzt Neymar wahrscheinlich spielen wird, dass du nicht unbedingt Stammspieler wirst sein, aber deine Rolle akzeptierst du im Inneren von der Mannschaft. Und darum glaube ich, dass der Granit sicher weitermacht. Er hat natürlich ein kleines Problem, wenn der Ricardo Rodriguez nicht mehr weitermachen will. Sie zwei sind ja sehr eng. Ja. Aber nein, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, dass.
Ich habe am Donnerstag an so einer grossen Podcast-Runde teilnehmen mit zwei anderen Podcasts, Dritte Halbzeit und Zico Gisler. Dort haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, wie lang der Weg von der Schweiz kann gehen in diesem Turnier. Und ich habe dann eigentlich versucht, alle zu überzeugen, das Halbfinale drin liegen muss. Weil ich der Überzeugung bin, man hat auf der EM-Level gesehen, was möglich ist, gegen England, gegen Italien, auch gegen Deutschland können mithalten. Und all die Spieler, oder viele von diesen Spielern, sind in diesen zwei Jahren alle nochmal besser geworden. Du hast den Ricardo Rodriguez, der Conference League Final war letztes Jahr. Du hast schon mal einen Zambi, Furore-Spieler, jetzt ein Euroleague Final, wo ja gehe ich davon aus, auch wichtige Erfahrungen sind, die zusammen ist. Du hast den Gregor Kobel, der im Champions League-Final war. Du hast ganz viele Spieler, der Granit, wir müssen ja nicht diskutieren, was der in den letzten Jahren gespielt hat. Du hast Bologna-Jungs, die Coppa Italia gewonnen haben letztes Jahr?
Ja. Vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr. Darum, ich habe so das Gefühl, Also die sind noch mal besser geworden. Und wieso soll die Schweiz nicht das Potenzial haben oder muss das Potenzial haben, um das Kroatien sein von den letzten zwei WMs?
Das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Nur hast du an der WM natürlich die drei grossen Nationen aus Südamerika auch dabei. Und die darf man natürlich nicht vergessen. Argentinien, Brasilien, Uruguay sind sicher drei Nationen, wo auch bis ins Viertelfinale werden wollen gehen. Dann hast du natürlich die guten, die grossen europäischen Mannschaften. Also Achtelfinale ist Pflicht. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Bei dieser Gruppe ist es Pflicht. Im 16-Viertelfinale, wenn du Erster wirst, hast du einen Dritten von irgendeiner Gruppe. Und wenn du Zweiter wirst in dieser Gruppe, hast du immer noch den Zweiten von der Gruppe A, wo wahrscheinlich ja Tschechien, Südkorea, Südafrika nehme ich nicht an.
USA könnte schon sein, oder?
Nein, du hast die Gruppe...
Mexiko.
Die Gruppe Mexiko, genau. Und Mexiko nehme ich an, dass die Ersten werden. Mhm. Und darum glaube ich, der Weg bis ins Achtelfinale ist relativ einfach. Nur stelle ich mir nachher eine Frage, wenn du bis zum Achtelfinale relativ einfache Gegner gehabt hast und dann kommt ein Brocken und du hast bis jetzt bist nie richtig gefordert worden, ob das vielleicht ein Handicap könnte werden?
Wenn du Gruppe Erster wirst, ist es sehr realistisch, dass Portugal hast im genau. Achtelfinale.
Und als Gruppe Zweite ja Holland.
Ja.
Wo ja auch nicht gerade einfach ist. Ich glaube, das ist halt ein bisschen... Das Einzige, was ich mir sage, ist, an der WM ist es einfacher, bis ins Achtelfinale zu kommen.
Mhm.
Aber dann ist es viel schwieriger, weiterzukommen. Weil dann kommen wirklich auch die grossen Nationen eben aus Südamerika, die auch um den Titel spielen wollen. Ich hoffe, dass wir die Euphorie, die wir in den letzten Jahren hatten, dass wir die mitnehmen können. Weil ich glaube, die Euphorie brauchen wir. Euphorie löst ja einiges aus. Das hat man ja jetzt an der Eishockey-Weltmeisterschaft gesehen, was alles entstanden ist. Und mit der Euphorie kannst du so viel erreichen. Und das wäre wirklich etwas Einzigartiges. Ich bin auch der Meinung, dass die Mannschaft bereit ist, mal etwas Grosses zu machen. Also, und die Spieler sind sich bewusst, wie gut sie sind. Die Mannschaft ist sich bewusst, wie stark sie ist. Und darum glaube ich, man muss ein bisschen Glück haben. Also theoretisch gesehen ist es fast besser, wenn du Zweiter wirst in dieser Gruppe. glaube ich, also im Achtelfinale hätte ich...
Jetzt reisen ist ein bisschen mühsamer als Zweiter. Wenn du Erster wirst, bist du dann einfach die ganze Zeit in Vancouver.
Vancouver, ja gut, bist du nachher in L.A. Ist ja auch nicht 16. Bist du in L.A. Also und LA, dann Achtelfinale...
Boston, L.A., Houston, Boston oder so könnte... Ich glaube, als Zweites.
Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist ja dann weniger wichtig. Also, aber man darf ja nicht so weit umstudieren. Ich glaube, ja, ich bin absolut mit dir. Also, Halbfinale ist sehr, sehr weit. Also, wenn wir wirklich ins Halbfinale kommen, dann müssen wir wirklich Chapeau sagen. Dann können wir auch gerade ans Finale denken. aber... Ja, also ich glaube an die Mannschaft bis ins Viertelfinale, glaube ich, ist wirklich realistisch. Ja. Realistisch ist Viertelfinale möglich. Achtelfinale ist obligatorisch für mich. Aber es sehe nicht nur ich so. Ich glaube, es sind die Spieler auch so.
Jetzt haben die einen Tag frei. Also sie haben heute Abend schon frei. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Montag komplett frei, Dienstagmorgen Zusammenzug. Wie wichtig ist jetzt der Tag noch?
Sehr.
Aus deiner Erfahrung mit der Family, kannst du denn überhaupt abschalten?
Du musst abschalten, weil nachher geht es ja wirklich noch mit her, wo du einfach wahrscheinlich sehr eingeschlossen bist, also wirklich fokussiert. Und dann kommen die 10 Tage bis zum ersten Spiel, die sind für mich die schlimmsten gewesen. Weil für mich war einmal ein Tag wie ein Monat gewesen. Also ich konnte kaum warten, bis der erste Match kommt. Weil nachher geht es ja relativ schnell, rassig. Aber bis zum ersten Spiel hast du das Gefühl, es kommt nie.
Ja.
Man kommt das erste Spiel. Und darum musst du können abschalten jetzt. Die 2 Tage sind so wichtig. Und mit der Familie wirklich die Zeit verbringen, weil man weiß nie. Also wenn wir jetzt über Halbfinale reden, dann ist das erst in 30 Tagen. Also dann kann das sein, dass du über einen Monat weg bist von daheim. Klar, Familie kommt sicher dich besuchen, wenn du ins Viertelfinale kommst oder wenn du ins Halbfinale kommst. Aber eben darum, ich glaube, absolut sehr, sehr wichtig, die zwei Tage jetzt abschalten, mit der Familie verbringen und dann wirklich mit der vollen Elan und mit der Energie, die sie im Moment auf den Platz bringen, dann in den Flieger steigen.
Ich finde es so witzig, ich habe ein paar Spieler jetzt besucht im Frühling im Blick der WM, Interviews gemacht und so weiter. Und alle haben so gesagt, ja, wenn wir schon in Nordamerika sind oder so, dann können wir ja dann nachher dort in die Ferien. Aber ich glaube, ab Viertelfinal oder wenn sie all das Minimumziel erreichen, wo ja, glaube ich, auch für sie absolut das Minimum ist, sind wir ehrlich, dann müssen sie ja zurückkommen, weil dann wären sie da gefeiert. Oder gibt es so einen Empfang?
Ja, und ich glaube, irgendwann hast du doch auch ein bisschen die Schnauze voll, oder?
Also in Amerika?
Ja, ich meine, wenn du einen Monat dort bist, immer umeinander, glaube ich, dass...
Wir werden jetzt sehen. Wir sind...
Also willst du noch dort in der Ferien bleiben? Also ich habe mich nach so einer langen Zeit, habe ich mich wirklich gefreut, wenn ich in Zürich gelandet bin.
Ich auch. Also ich kenne sie einfach von Katar als Schurni. Dort bin ich einen Monat und habe dann auch gefunden,
das war
schön gewesen, wie der Schweiz. Aber es kann ja noch viel länger gehen. Also weißt du, der Monat ist ja eigentlich schon fix. Der Lukas Werder hat das aufgeschrieben. Zwischen dem ersten Gruppenspiel und dem Achtelfinal, also ohne die 10 Tage, die man jetzt eh noch hat vorne da, können 24 Tage liegen.
Ja. 13. bis 8., oder?
Ja, irgendwie so.
Meine Minute ist höher.
Also das 24. ist ja... Was machst du das da?
Ja, vor allem, das Schlimmste finde ich ja, wenn du Erster wirst, hast du ja 8 Tage
musst
bis
warten,
zum 16. Finale.
Ja, welche Gruppe Dritte das hast.
Genau. 8 Tage, das sind dann wirklich lang. Die Zeit ist dann wirklich, nachher geht es ja wieder schnell, 4-5 Tage. Aber die 8 Tage, die sind dann lang. Und eben wie gesagt, also ich glaube, denkst sicher nicht an die Ferien danach. Ich glaube, dann denkst du einfach irgendwann nur noch, die Spiele sollen so schnell wie möglich kommen. Weil du kannst gar nicht... Der Fußballer hat wirklich einen ganz normalen Tagesablauf. Du gehst ins Training, das Training ist vorbei. Und wenn du daheim bist, kannst du ja noch einiges machen. Wenn du wo du auch immer lebst. Aber wenn du im Hotel bist, dann sitzt du vom Nachmittag bis zum Abendessen. Wahrscheinlich im Zimmer, machst noch irgendetwas. Und dann am Abend wieder Abendessen und dann gehst du wieder ins Zimmer. Es wird wirklich lang irgendwann. Also, und darum glaube ich, es sind halt sehr viele Mannschaften dabei, sehr viele Spiele. Und darum wird es auch sehr lang gehen.
Kannst du auch viele Spiele schauen? Für die sich interessieren?
Ja, die Frage ist, ob die alle wirklich. Wolltest du sehen? Ja, also das ist ja wirklich die Frage. Also.
Ich sage immer, das Beispiel Saudi-Arabien, Argentinien ist, glaube ich, das einzige Match, wo ich in Katar gemeint habe, das muss ich ganz sicher nicht schauen, das gibt es 7-0 und nachher, es hat mich so gereut, dass es das war so eine riesige Stimmung, die Saudis Argentinien geschlagen haben. Wir haben ja noch ganz viel Zeit, um über die Schweizer Nationalmannschaft und auch, was es bedeutet, als Spieler an dieser WM zu diskutieren, dann nächste Woche sicher wieder in San Diego. Möchte mit dir noch etwas anderes besprechen. Vor 24 Stunden bist du nämlich noch in Budapest gewesen, auch.
Wimmer.
Ja, cool. Also, es ist ja schnell zusammengefasst. Du bist in Budapest gewesen, für auch das Tessiner Fernsehen. Bist du Experte gewesen oder Kommentator?
Beides.
Ich habe es wirklich ein extrem langweiliges Spiel gefunden. Ich habe ja sowohl ein Viertelfinale wie auch ein Halbfinale von diesen Bayern-Duell gesehen gegen Real Madrid und PSG und bin ganz aus dem Häuschen gewesen. Und dann kommt so ein Finale. Man hätte schon ein bisschen erwarten können, weil jetzt Arsenal nicht der attraktivste Fußball spielt. Was hast du für ein Spiel gesehen?
Also ich habe es genau gleich gesehen wie du vor dem Spiel. Jetzt haben wir so viel Positives gesagt, jetzt müssen wir wirklich negativ sein. Und vor dem Spiel haben wir wirklich mit vielen Geräten, Schuren aus dort unten und wer auch immer war, ich kenne ja die von Sky Sport Italien sehr gut. Und jeder hat einfach nur etwas gesagt, bitte kein frühes Goal von Arsenal. Was ich kann nach 5 Minuten machen, ist eins. Und man hat ja ein bisschen gemunkelt, dass das Spiel wahrscheinlich langweilig wird. Mhm. Also der Ferguson hat ja gesagt, Gratulation PSG, ihr habt gegen den schlechtesten Gegner gewonnen. Also in dem Sinne ein Gegner, der so schlecht Fußball spielt. Also, man muss ja Arteta auch sagen, dass er etwas Grosses erreicht hat das Jahr. Mit der Premier League nach wirklich 20 Jahren, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, wenn nicht mehr. Ja.
Wenn nicht mehr, 25. Ja. Und, aber ich bin einfach der Meinung, wenn du ins Finale kommst und du kannst das Finale spielen, dann musst du es auch ein bisschen mit mehr Mut spielen. Also schon die Aufstellung ist für mich, Hincapié ist ein Spieler, der defensiv ist. Calafiori ist viel offensiver. Mhm. Timber ist viel offensiver. Mosquera ist viel defensiver. Ist sogar ein gelernter Innenverteidiger, wenn ich mich nicht täusche. Und schon die Aufstellung ist für mich sehr ängstlich von Arsenal. Das Gute war, nach dem 1-1 ist das Spiel ein bisschen besser geworden in den letzten 20 Minuten. Aber nach dem 2019, nach dem Tottenham-Liverpool, glaube ich, ist das eines der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe.
Also in einem Champions League-Finale. Ja,
ganz schlimm.
Ja, also man kann vielleicht noch schnell auflösen für die, die den Zusammenhang nicht direkt verstanden haben. Wieso das Arsenal nicht so früh hat ein Goal schiessen ist, weil die dann einfach gemurrt haben und gefunden, nehmen die den Ball und wir kämpfen und machen nicht mehr.
Premier League ist ja bekannt eigentlich, dass man die besten Spieler holt, weil man will Spektakel.
Mhm.
Und Arsenal ist das ja genau das Gegenteil gewesen. Die haben ja bis zum Finale in der Champions League 2 Goal nur bekommen.
Mhm.
Und theoretisch gesehen hat Arsenal kein Spiel verloren, das Jahr in der Champions League. Weil das Spiel zählt ja nach 90 Minuten.
Ja.
Und ja, aber trotzdem, ich glaube, der Mut hat gefehlt, um etwas mehr zu machen. Und vor allem auch, irgendwann ist PSG aus meiner Sicht die letzten 20, 30 Minuten schlechter gewesen auf dem Platz als Arsenal. Und dann musst du ja merken, oder dann solltest du Spieler auf dem Platz haben, die dir sagen, ey, ich habe das Gefühl, wir sind besser, wir sind frischer. Vor allem die, die von der Bank gekommen sind, sind von Arsenal eigentlich viel besser als die von PSG. Und darum glaube ich, hat einfach der Mut gefehlt. Es hat einfach gefehlt, dass man sagt, hey, holen wir das Double.
Mhm.
Nach so vielen Jahren holen wir alles. Und das hat gefehlt. Und es ist wirklich schade, weil für den Match ist das wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Ja,
aber du bist in dem Fall einig mit vielen Experten und auch Fans. Für den Fußball ist es gut gewesen, dass PSG gewonnen hat, weil es belohnt ein bisschen auch attraktiven Offensivfußball grundsätzlich.
Ja, absolut. Meine Inter hat im 2011 ist das gewesen, wo Inter relativ ähnlich mit dem Mourinho Champions League gewonnen hat. Und, aber sie haben dazu mal einen ähnlichen Spielstil gehabt, aber haben nicht so gemurrt. Sie haben die vorne Spieler gehabt mit grosser Qualität und das haben sie sofort ausgespielt, 2 Goal gemacht in der ersten Halbzeit. Und dass du dann murrst, das verstehe ich irgendwo. Mhm. Aber dass du von Anfang an, nach 6 Minuten, machst du 1-0 und dann stehst du nur noch hinten drin. Und ich muss sagen, ich bin überrascht von den ersten 6 Minuten. Eigentlich habe ich immer von den ersten Minuten erwartet, dass sie nicht mehr ins Pressing gehen. Und in den ersten 6 Minuten sind sie ja relativ viel ins Pressing gegangen. Das Goal entsteht ja auch durch irgendwie durch einen Zufall.
Macht aber richtig gut.
Also, finde ich. Diese Fehler vom Goalie. Also vielleicht läutet mir jetzt morgen irgendein Goalie-Trainer an und sagt, nein, das ist kein Fehler vom Goalie. Aber für mich ist das auf und auf. Wenn ich dort etwas muss zumachen muss, ist ja der erste Pfosten.
Ja, aber Gott, ja so. So, Goalie-Fehler.
Also, eben, wie gesagt, vielleicht komme ich an irgendein Telefon von irgendeinem Goalie-Trainer. Wärst du
überrascht, wer alles den Podcast hört, im Fall. Ja.
Oder wahrscheinlich vom Zubi. Komme ich morgen ein Telefon über. Das stimmt nicht.
vielleicht noch zum Penalty-Schiessen. Ich habe das Gefühl gehabt, die zwei, die am speziellsten angelaufen sind, haben beide verschossen bei Arsenal. Beim Eze hatte ich das Gefühl, der war irgendwann so verwirrt von seinem eigenen Anlauf. Der hat nicht mehr gewusst, wo er anschiessen soll, wo er dann beim Ball war. Wieso macht man das?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist wirklich, dann bringst du dich durcheinander. Also wirklich zu viel. Und man hat es gesehen, die, bei denen, die du im Gesicht gesehen hast, die sind wirklich überzeugt, was sie machen wollen. Die haben eigentlich alle reingemacht.
Mhm.
Also, ja, der Gabriel Finch jetzt, der hat einen schlechten Anlauf.
Hat halt einfach auch so ein bisschen, nicht einfach, ich hab wie so das Gefühl, wenn jetzt die Spieler, die, Innenverteidiger, die jetzt nicht so geübt sind in dieser Situation, wo dann noch zusätzlich so ein Spezial, die meisten, die einfach anlaufen, durchziehen.
Genau.
Und er hat ja auch so einen Stopper drin gehabt.
Eben, also das stimmt, aber das Problem ist auch, bei Arsenal sind etwa 5-6 Penaltyschütze schon draussen gewesen.
Ja, ich glaube, Top 3 sind alle draussen
gewesen. Genau, ja. Und wenn dann irgendwie, klar, wenn man jetzt Arteta vor dem Spiel gefragt hat, unterschreibst du Penaltyschütze nach 120 Minuten, hat er gesagt, egal, ich lade da einfach 5, ich nehme 5 Bälle raus und sollen die 5 schiessen, egal was passiert. Und Penalty ist auch eine 50-50 Sache, muss man auch ehrlich sein. Eigentlich hat der Safa noch keinen gehabt und trotzdem sind sie ans Gunnen. Und ich glaube, ein Penalty-Schütz kannst du jetzt auch nichts vorwerfen. Am Schluss, schlussendlich muss man dem sagen, Chapeau, hast den 5. genommen. Ich hätte erwartet, dass ein Reis vielleicht den 5. nimmt.
Hätte ich auch gedacht, ja.
Weil für mich ist einfach der 1. und der 5. der wichtigste.
Ja.
Und dann setze ich vor allem die 2 besten Schützen, die noch auf dem Platz sind. Und vielleicht ist das taktisch schlecht gemacht gewesen, aber eigentlich stehende Ball, Penalty ist auch ein stehender Ball, ist ja Arsenal überragend gewesen diese Saison. Und vielleicht haben sie dort ein bisschen etwas falsch überlegt, aber ja.
Wie viele Jahre Spieler, wenn du jetzt zurückfliegst von Budapest und Meister 4 hast in London?
Kannst
du da so richtig
eine gute Frage, ich bin nie im Champions League Finale
aber Meister bist du, oder?
Ja, das schon, aber ich glaube, die Enttäuschung ist sicher da. Ich glaube, die Enttäuschung ist viel grösser als die 4, die kommt, weil die 4, die hast du ja schon gehabt eigentlich. Also Meister bist du ja schon gewesen und hast ja ziemlich gefeiert. Ich kann mich erinnern, zumal mit dem FCZ haben wir ja schon gefeiert gehabt und dann musst du nochmal feiern und die zweite 4 ist nie wie das erste Mal, wenn es gerade passiert. Ja. Und ich glaube, die Enttäuschung ist sicher grösser als das, was jetzt heute in Arsenal oder morgen, wenn
ist. Nein, heute war es am Sonntag. Wir sind wirklich zurückgeflogen und dann ist gerade gerade die 4 gewesen. Wer ist für dich der beste Spieler? Es hat ja also doch 2-3 richtig Nice. Überragende Spiele.
Weiss.
Beste Spieler von der Champions League Saison?
Von der Saison?
Ja.
Nein, von der Saison Kvaratskhelia. Kvaratskhelia absolut. Und es ist schade, dass er eigentlich nicht den Ballon d'Or gewinnen kann, weil Georgien nicht an der WM ist.
Ja.
Und das ist ja doch ein grosser Einfluss für den Ballon d'Or. Aber was das für ein Spieler ist, also es ist eigentlich schade, dass so einer nicht an der WM ist. Aber wie gesagt, auch Declan Rice. Also für mich die Intelligenz, die er auf den Platz bringt. Also immer am richtigen Ort und eigentlich nie, immer den Ball wollen und die Einstellung, das ist ein überragender Spieler. Ist auch zwischenzeitlich der teuerste Transfer aller Zeiten gewesen bei Arsenal, wenn ja. Nicht ist. Aber jetzt verstehe ich, warum. Also, muss sagen.
Und dann ja alle wählen dort dazwischen, also irgendwann.
Ja. Aber Kvaratskhelia, absolut der beste Spieler. Ich habe auch nicht verstanden, wieso der Dembele der beste Spieler von der Liga angewählt wurde, obwohl er 13 Spiele gemacht hat. Oder wie viel? Eigentlich. Aber und ich habe ihn jetzt auch diese Saison, obwohl er eigentlich immer in den wichtigsten Match hat er immer Goal gemacht. Aber für mich ist der Kvaratskhelia und der Due sind gestern besser als der Dembele auf dem Platz
gefunden. Kvaratskhelia kann einfach wirklich allein spielen, entscheiden.
Ja.
Das hat man auch in München gesehen. Also. Ja.
Und auch gestern, das Spiel war zu. Das Spiel ist wirklich, irgendwann hast du gedacht, PSG hat keine Idee mehr. PSG weiss nicht, was machen. Und dann einfach dann irgendetwas, irgendeine Idee bringt der Kvaratskhelia.
Wollen wir noch über die FCZ reden?
Nein. Das ist ja Thema Nationalmannschaft. Ja. Ich glaube, für das hat es ja noch Zeit.
Oder? Haben wir noch Zeit, genau. wann fliegst du auf Amerika? Du hast, das habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, wo du mir das gesagt hast, du bist eingeladen vom Pep Guardiola an ein Golfturnier die nächsten 2 Tage.
Ja.
Also nicht, mit ganz vielen Legenden, oder?
Ganz viele Gänge und ich.
Ja, inklusive dir. Aber also das ist ja. Wie kommst du zu dieser Ehe?
Mein Ex-Trainer Donadoni ist auch dabei. Und da sind wir in Mailand vor 2-3 Wochen. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich bin an diesem Turnier dort dabei. Dann habe ich gesagt, oh, schönes Turnier. Und so hat er mir gesagt, ja, willst du mitkommen? Sie suchen immer wieder Spieler. Und ich habe gesagt, ja, sehr gerne. Also, und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt morgen wirklich eingeladen worden bin. An dem Pep Guardiola Legends Trophy heisst das. Und Ja, es wird sicher spannend und lustig. Also, Zolo habe ich auch getroffen vor ein paar Tagen. Wir haben ja so ein Spiel gehabt mit den Napoli-Legenden. Ja. Und er ist auch dabei. Und ja, eben wie gesagt, ganz viele grosse Legenden und eine kleine Legende von der Schweiz. Und ja, aber ich freue mich, weil ich bin ja ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, die Sportart mittlerweile.
Ist ja gut, gehört man.
Ja, also, wenn ich einen guten Tag habe, ja.
Aber
man kann im Golf aber relativ schnell einen schlechten Tag haben, ja. Und dann bist du sehr schlecht. Es ist ja die zweitschwierigste Sportart auf der Welt, nach dem Stabhochsprung. Und es ist einfach...
Wieso kommst du jetzt auf Stabhochsprung?
Es ist die schwierigste. Stabhochsprung.
Ist das wissenschaftlich bewiesen, oder?
Ja, also Dr. Google hat mir das gemacht. Und das ist... eigentlich ist das... steht überall so. Und, aber das glaube ich. Stabhochsprung muss ja wirklich sehr gute Koordination und alles Mögliche haben. Und,
weiss es nicht.
Aber Golf ist sehr schwierige Sportart. Aber wenn es dich nimmt, dann lässt sie nicht mehr los. Also das kannst, und du brauchst viel Zeit dafür.
Gut, zwei Aufträge an dich. Finde mal raus bei diesen Legenden, was sie von der Schweiz halten. Und beim Roberto Donadoni, was so seine Rolle ist beim FCZ und wie er als Beirat.
Oh gut, das weiss ich, aber das diskutieren wir ja dann, wenn wir über den FCZ sind.
Ist gut. Das können wir nächste Woche? Nein, diese Woche. Ende diese Woche nehmen wir schon wieder auf, oder?
Ja, nach dem Spiel, oder?
Nach dem Testspiel gegen Australien. Kommen wir mit einer Einschätzung und ja, erste Analyse, was das in Amerika passiert ist. Dir viel Erfolg im Golfturnier und
ja,
wir sehen uns in Amerika. Guten Flug dann.
Ja, danke gleichfalls und ja, hopp Schweiz.
Ja. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Inputs bzw. Fragen an Blerim, schickt uns ein E-Mail at forza@blick.ch und wie gesagt, wenn ihr so ein Liebling wollt gewinnen, schaut auf blick.ch vorbei. Das wird in den nächsten Tagen dann mal aufgelöst. Gute Woche miteinander. Tschüss.
Tschüss.